Allgarten. Da sitzen Sie also.
Unsere 10, alles Konfirmanden, Elendsgestalten. Man sieht ihnen die Not am Gesicht, ein bisschen wenigstens. Und dann kommt Jesus, ohne Berührungsängste. Und das im Corona-Zeitalter. Müsste er nicht zuerst die Jungs in Quarantäne schicken? Jesus wendet sich zu. Und der Priester, das war damals das staatliche Gesundheitsamt. Mit welchen Gedanken die wohl unterwegs waren? War nichts zu sehen. Vielleicht nicht einmal etwas zu spüren. Und dann das Unglaubliche. Keiner weiß, wann genau. Keiner weiß, wie genau. Aber mega. Absolut gesund. Ich glaube, ich spinne auch. Wohl dem, bei dem Freude nicht abgeklärt ist, sondern explosiv. Freude muss heraus. Und alles, was bisher unverzichtbar war, Einheitskleidung, fast wie Sträflinge, all das kann man getrost über Bord werfen. Ende mit Vergangenheit. Jetzt ist Zukunft. Einer hat es noch einmal ganz eilig und er ist erleichtert. Die anderen haben es auch eilig. Die sind auch erleichtert. Aber sie haben eine andere Richtung eingeschlagen. Und Jesus hat zunächst das Seelsorgewort für den einen. Aber er sorgt sich um die anderen. Nicht oberlehrerhaft, sondern von Herzen. Denen entgeht das Entscheidende. Und der eine, bei dem fällt der Groschen. Ohne viele Worte. Haltung zeigt manchmal mehr als Reden. Und dieser eine erlebt neues Leben. Das also die Geschichte aus Lukas 17 noch einmal in unserer Konfirmandenversion. Und jetzt machen wir es musikalisch wie dieser eine. Vater, ich komme jetzt zu dir, als dein Kind laufe ich in deine Arme. Rotes Liederbuch 107, die beiden Strophen. Wir haben uns die Predigt aufgeteilt, die Liesl Menges und ich. Wir haben sie in der Konfi-Freizeit auch in einer kleinen Gruppe gemeinsam vorbereitet. Von mir ein paar Rahmeninfos. 10 Kränke. Könnten auch 11 sein. Es könnten auch 8 sein. Aber es waren 10.
Nein, es waren nicht zufälligerweise 10. Bibelleser wissen, 10 ist eine ganz besondere Zahl. Es ist die Zahl, die als erstes zweistellig wird. Es zeigt etwas Volles, etwas Ganzes. Gottes Größe, 10 Gebote, 10 Jungfrauen. Beim Bau der Stiftshütte spielt die Zahl 10 mit Becken, Kesseln und sonstigen Utensilien eine ganz große Rolle. 10 aus dem Grenzgebiet. Die stehen nicht nur für 10, die stehen für diese Welt. Unsere Welt hat den Virus. Aber nicht nur den Coronavirus, wörtlich. Vor 3 Wochen, als wir vorbereitet haben, da wussten wir kaum noch, wie man Corona schreibt. Und heute hat jeder so ein Stück weit eine Sorge, berechtigt. 10. Die ganze Welt. Das ganze Leben. Diese 10, sie stehen für dich, für mich. Auch wir sind gezeichnet. Auch wir leben eben außerhalb, jenseits von Eden. Vielleicht nicht so dramatisch wie die 10, die in Quarantäne gesteckt wurden und keiner durfte begegnen. Und wer die Bannmeile überschritten hatte, da mussten sie laut rufen, Tame, Tame, unrein, unrein. Sodass jeder, der ihnen zu nahe kommt, sofort gewarnt war. 10 Teile Krankheit. 10 Teile Leiden. 10 Teile Welt. Und wir könnten ohne Probleme 10 Teile aufzählen, wo diese Welt und in meinem kleinen Leben sogar mein Leben im Argen liegt. Hilfsbedürftig. 10 Teile Krankheit. Ob das zu 10 Teilen Dankbarkeit wird? Wir hören gleich. Noch ein zweites. Grenzgebiet. Jesus ist unterwegs zwischen Galiläa und Samarien, zwischen Heimat, da kommt er her, und zwischen der Gegend, wo man sagt, da schlägt man einen Bogen darum. Wer geht schon heute in verseuchtes Gebiet? Nein, niemand. Jesus geht auf die Grenze, trifft die 10 aus aller Herren Länder, aus verschiedener Sprache, aus verschiedener Kultur und sortiert nicht aus. Du bist der Rechte, du bist der Falsche, du bist der Gute und du bist der Problematische. Was für eine Weite für diese Welt, für alle Lebenslagen, für dich und mich mit allem, was ich mitbringe. Alle 10 lässt er an sich heran. Dich und mich lässt Jesus an sich heran. Hat keine Sorge vor Infektion, vor schmutzigen Händen, vor dem, dass er sich mit dir und mir Ärger einheimst. Wir dürfen kommen. Nicht in der Sprache des Gottesdienstes und Lobpreises, sondern in der Sprache der Not. Herr, hilf uns! Mehr braucht es nicht. Und noch eins. Ganz am Ende der Geschichte steckt so ein Nebensatz. Man überliest ihn. Der war ein Samariter. Ein bitterer Nebensatz. Denn jeder Jude hat diese Geschichte als Provokation empfunden. Die steht sofort neben dem barmherzigen Samariter. Auch so eine Vorzeigegestalt. Auch vom vermeintlich falschen Volk. Obwohl es keine falschen Völker gibt. Will Jesus uns Frommen damit ins Nachdenken bringen? Dass wir es doch nicht sind, die den Glauben in der Tasche haben. Dass wir es doch nicht sind, die ein Anrecht auf Jesus allein hätten. Sondern dass seine Liebe weitergeht. Grenzüberschreitend.
Ein letztes.
Was sagt Jesus zu den Leidens-, Elendsgestalten? Geht hin. Geht hin. In eine ungewisse Zukunft. Geht hin ins Risiko. Interessanterweise kommt dieses Geht hin später noch einmal. In einem ganz anderen Zusammenhang. Missionsbefehl. Geht hin. Sagt der Welt mit ihren Viren und ihren Krankheiten, wo der Arzt ist. Weist sie nicht weiter, sondern zeigt ihnen mit dem, was ihr könnt, den Weg. Obwohl eigentlich eigenartig. Wir kennen eigentlich fast nur noch Heilungsgeschichten aus dem Neuen Testament, wo Menschen zu Jesus kommen. Er berührt sie, legt einen Brei auf die Augen, berührt die Ohren. Hier schickt er vermeintlich weg. Kulturell bedingt. Schickt sie zum Priester, zur Gesundheitsbehörde. Schickt sie aber schon auf einen neuen Weg, auf den Weg, heil zu werden. Geht hin. Zu dumm, dass manche von denen, die Mehrheit, 9 von 10, dieses geht hin zu einem wir gehen weg umgedeutet haben. Geht hin. Sendung. Für uns als Konfirmanden, geht hin in dieses Leben, aber nicht ohne den Christus, den Heiler, den guten Fürsorger. Ein paar Anstöße und ein Gedicht. Manche kennen die Zeilen von Manfred Siebald. 10-mal lebenslänglich einsam, 10-mal Hoffnungslosigkeit. 10-mal fraß der Aussatz Leib und Seele wund. Bis dann einer ihnen sagte, dieser Jesus ist nicht weit, der aus Nazareth macht euch vielleicht gesund. Und sie schleppten ihren Zweifel und ihren Glauben wohlverteilt bis dahin, wo sie von Weitem Jesus sahen. Denn der Ruf von seinen Wundern war ihm längst vorausgeeilt. Und jetzt riefen sie ihn um Erbarmen an. Alle wurden sie gesund, als sie das taten, was er sprach. Und sie wussten kaum, wohin mit ihrem Glück. Stürzten sich ins volle Leben, holten, was sie konnten nach. Doch nur einer kam mit seinem Dank zurück. 10 hat er geheilt. Und sie fanden das alle wunderbar. 10 hat er geheilt, doch nur einer, der dankbar war. Und zu uns? Wie oft habe ich schon den Aussatz meines Lebens ihm gebracht, mein Versagen, meine Schuld und Traurigkeit. Und wie oft hat Jesus immer wieder rein gemacht von den Dingen, die mich quälten, mich befreit. 100-mal hat er mit seiner Hilfe mich bedacht. Und wie oft habe ich meinen Dank ihm zurückgebracht. Aber wir bleiben nicht bei der Frage stehen, sondern Liesl nimmt uns weiter mit. Dankbarkeit, 10 Teile.
Wofür sind wir dankbar diese Woche? Vielleicht fällt uns viel ein, dass wir gesund sind, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Aber vielleicht denken wir uns so, es war nichts Besonderes. Vielleicht bin ich für gar nichts dankbar. Und wenn wir uns den Mann der Geschichte anschauen, er kam zurück und dankte Jesus. Denn er glaubte, dass Jesus ihn geheilt hatte. Und vielleicht müssen wir uns auch mal einen Moment nehmen und an all die Dinge denken, die wir im Leben haben und daran glauben, dass sie nicht einfach so uns in den Schoß gefallen sind, sondern dass Gott sie uns gegeben hat und dass wir ihm deswegen dankbar sein können. Und vielleicht fragen wir uns, waren alle dankbar, war nur einer dankbar? Und vielleicht würde man automatisch sagen, ja, der eine war dankbar und alle anderen nicht. Aber ich glaube, so war das wahrscheinlich nicht. Ich glaube, alle waren dankbar. Alle waren glücklich, dass sie geheilt waren, froh, dass sie wieder ihre Familien besuchen konnten. Aber der eine wusste, dass er diesen Dank ausdrücken musste und auch wollte. Und wenn man sich das anschaut, alle waren bereit, eine religiöse Zeremonie durchzugehen, also zum Priester zu gehen. Er hat sie angeschaut, er hat sie für rein erklärt und dann durften sie nach Hause. Und ich glaube, so ist es bei uns Menschen auch. Viele von uns sind bereit, in die Kirche zu gehen, an Gott zu glauben, vielleicht ihm auch unser Herz zu geben. Aber wirklich in seine Gegenwart zu treten und nochmal zurück zu ihm zu kommen, fällt vielleicht manchen von uns schwer. Und dass wir zurück zu ihm kommen und ihm dankbar sein können, das vertieft unsere Beziehung zu ihm und das macht es besonders. Außerdem, wie Jochen gesagt hat, war es keine Selbstverständlichkeit für diesen einen Samariter, geheilt zu werden. Denn er war Samariter und nicht Jude und Jesus war Jude. Und dieser Samariter wusste, dass Juden ihn verachteten. Und trotzdem kam der Jude Jesus und heilte ihn. Und das war für ihn nicht eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht denken wir Menschen, dass uns so viel zusteht. Gesundheit, vielleicht ein glückliches Leben, eine tolle Familie. Aber vielleicht ist genau das keine Selbstverständlichkeit. Und vielleicht sollten wir uns nochmal überlegen, welche grundlegenden Dinge, die wir als selbstverständlich annehmen, ob diese nicht von Gott als Segen gegeben sind und ein Schatz für uns im Leben sind. Wir können für verschiedene Dinge dankbar sein. Wir können für die materiellen Dinge dankbar sein, die wir haben. Vielleicht Geld, Reichtum, vielleicht auch für die immateriellen Dinge, sowie Gesundheit und Glück. Aber es gibt noch etwas Wesentliches, für das wir dankbar sein können. Und das ist Gott. Einerseits sein Wesen und andererseits, wer er ist und was er tut. Gott ist heilig und Gott ist gut. Und Gott segnet uns täglich. Er ist allmächtig und er beschützt uns und macht so viel mehr. Neulich im Jugendkreis haben wir alle Namen von Gott gelernt oder viele davon. Und es war erstaunlich, was alles Gott ist und was er alles kann und für uns tut. Und andererseits tut Gott viel für uns. Er liebt uns mehr als alles andere. Und er gab seinen Sohn für uns. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Denn Gott liebte auch Jesus und trotzdem hat er ihn sterben lassen und wieder auferstehen lassen für uns. Und für diese Dinge können wir alle dankbar sein. Denn Gott gibt uns alles Mögliche aus Liebe. Und wenn wir Jesus im Herzen haben, eine Beziehung zu ihm haben, dann bitten wir ihn vielleicht um Dinge, die wir haben möchten oder Dinge, die uns wichtig sind. Und oftmals gibt uns Jesus diese Dinge, vielleicht anders als wir uns vorstellen, aber trotzdem gibt er sie uns. Und wir können diesen Segen nehmen und ihn in Dankbarkeit umwandeln und ihm zurückgeben. Denn einerseits erfreut es uns, wenn wir dankbar sind, es gibt uns Freude und wir können wieder die guten Dinge im Leben sehen. Und andererseits freut sich Jesus daran, denn er sieht, dass wir uns an Dingen freuen. Und wenn wir uns freuen, freut sich Jesus, denn sein Herz schlägt für uns. Und wenn wir dankbar sind, dann sind wir und Jesus gemeinsam glücklich und das zieht uns näher aneinander. Das vertieft unsere Beziehung, wenn wir uns beide an den gleichen Dingen freuen können. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 steht: Dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Vielleicht denkt man so einen Moment, okay, es ist Gottes Wille, ich muss es tun. Aber es ist nicht Gottes Wille, weil er will, dass wir ihm ganz viel Dankbarkeit geben, damit es ihm gut geht. Er will die Beziehung zu uns vertiefen, weil er uns liebt und weil er mit uns gemeinsam sein möchte. Und wenn wir dankbar sind, dann zieht es uns näher zu Jesus hin. Das lenkt unseren Blick auf das Wesentliche und das vertieft unsere Beziehung. Und das ist, was Jesus möchte. Er möchte mit uns eine tiefere Beziehung eingehen, dass wir immer näher zu ihm sind und dass wir sein Herz immer besser kennenlernen, so wie er unser Herz kennt. Und Jesus ist eigentlich der größte Grund für die Dankbarkeit. Er gibt uns alles und er ist alles, was wir brauchen. Und wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, dann lebt der Grund für Dankbarkeit in unserem Herzen. Und deswegen könnte oder müsste die Dankbarkeit nie erlischen, denn sie lebt in uns und ist der Grund dafür. Zuletzt möchte ich euch ein Bild in meinem inneren Auge beschreiben, das mir während der Vorbereitung gekommen ist. Unser Herz ist wie ein Haus. Ein großes, schönes Haus, vielleicht ein bisschen alt, vielleicht noch neu, aber eigentlich ein ganz normales Haus. Wir wohnen darin, es gibt Möbel, Es gibt Pflanzen vielleicht im Haus. Und wenn wir Jesus unser Leben geben, dann zieht er ein. Dann starten wir eine WG, er räumt alle Möbel aus, er tut den Dreck von den Ecken rausmachen und er bringt neue Möbel ins Haus, neue Bilder, vielleicht neue Ideen, neue Rezepte zum Kochen, alles Mögliche. Und Jesus verändert unser Leben und auch unsere Grundsätze, die im Herzen stehen. Und wenn wir ein großes Haus haben, dann haben wir auch einen Garten. Und oftmals vergisst man, den Garten zu pflegen, er verfällt ein bisschen und er sieht nicht mehr so schön aus. Und wenn der Garten nicht schön ist, dann kann das Haus nicht in seiner Schönheit erstrahlen. Und deswegen ist es wichtig, diesen Garten zu pflegen, den Garten der Dankbarkeit. Wir müssen den Pflug in die Hand nehmen oder vielleicht eine Schaufel und erstmal die Erde umgraben. Wir müssen unsere Gewohnheiten, Gedanken und Worte von neu auf ändern und immer in Richtung der Dankbarkeit ausrichten. Sobald wir Gedanken der Undankbarkeit denken oder denken, oh, eigentlich steht mir das zu oder eigentlich wollte ich das, dass wir denken, nein, Jesus gibt mir alles, was ich brauche und seine Pläne sind gut und perfekt und darauf möchte ich vertrauen und dankbar sein. Nachdem wir unseren Herzensgarten umgepflugt haben, ist es dran, die Samen zu säen von Blumen und Gras und es zu gießen, damit es wachsen kann. Und das sind die Gründe für die Dankbarkeit. Und die sät Jesus ganz alleine für uns. Er segnet uns, er ist für uns gestorben, er vergibt uns unsere Sünden jeden Tag neu und er liebt uns über alles. Und das sind die Samen und das Wasser zum Gießen in unserem Garten. Und dann müssen wir eigentlich nur noch die Sonne drauf scheinen lassen und es wächst von alleine. Gott sieht unsere Bemühungen, dankbar zu sein, unsere Bemühungen, unsere Gewohnheiten, Gedanken zu ändern, unsere Worte anders auszusprechen, dass sie voller Dankbarkeit sind. Und er segnet diese Bemühungen. Und er scheint seine Sonne auf unsere Blumen. Und irgendwann erstrahlt unser Herzensgarten voller Dankbarkeit. Und wenn man ein schönes Haus hat, wo Liebe ausstrahlt, und einen Garten hat, wo Dankbarkeit ausstrahlt, dann merken das die Nachbarn. Denn sie sehen, wie dein Haus aussieht und wie dein Garten aussieht. Und wenn sie sehen, dass du auf eine andere Art erstrahlst, dass irgendwas in dir erfrischt ist und dass du immer dankbar bist, dann ist das deine Möglichkeit, anderen zu sagen, warum das so ist. Denn sie werden das vielleicht in Frage stellen. Warum bist du so dankbar? Warum überhaupt? Und das ist unsere Chance und Möglichkeit, von Jesus zu erzählen.